N20.
Und immer ein bisschen weniger lost. Mit Gesine
und Anita.
Hallo und herzlich willkommen zu N20.
Wir sind Gesine und Annika und unsere Star-Producerin Hax
Ackermann. Ey, 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 ey.
Hallo.
Und vielleicht habt ihr auch schon gerade eine vierte Stimme gehört. Wir sind heute zu viert. Wir haben eine fantastische Gästin uns heute mit ins Boot geholt. Und zwar Sophie Passmann. Hallo, schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Das kann jetzt passieren, dass wir alle drei die gleichen Stimmen haben, fast. Weil zu Annika und mir sagt man manchmal, man kann uns nicht auseinanderhalten. Was ich irgendwie nicht verstehe, weil ich kann das komplett gut, aber ich meine, ich weiß ja, wie meine eigene Stimme klingt.
Ja, das ist eigentlich so, in deinem neuen Podcast, da sprichst ja nur du.
Ja.
Das ist eigentlich
genau
so,
deswegen, weil alle Frauenstimmen gleich klingen, habe ich gesagt, bevor ich das mit anderen Frauen noch einen Podcast mache, da kann man ja gar nicht auseinanderhalten, wer wann redet.
Ja, das ist quasi ein Podcast hier mit einer Person, die die ganze Zeit mit sich selber so ein bisschen spricht. Sophie, wir wollen mit dir direkt einfach mal hart reinstarten.
Yes.
Und zwar mit einem Lore. Ich weiß nicht.
Ja,
also es wird jetzt hier vielleicht auch direkt ein bisschen deep.
Und es wird auch wehtun vielleicht.
Es wird auch wehtun und wir wollten das Wasser direkt mal am Anfang abziehen. Der Passmann Demes Blocklisten-Lore.
Ja, bitte.
Also ich bin ein bisschen nervös, weil es ist für mich jetzt auch einfach eine Situation, in der ich nicht so häufig bin. Die direkte Konfrontation mit der Person, ne, die vor mir sitzt und so, mit der ich dann ein Thema habe. Aber es begab sich so im Jahr 2020, als ich sehr großer Sophie Passmann-Fan war.
Das mag ich schon nicht, wie es anfängt, weil es klingt so, als hätte ich was falsch gemacht.
Nein. Weil weiß man noch nicht, das wird sich vielleicht in der Gerichtsverhandlung
dann
jetzt herausstellen.
Ich bin die Schiedsrichterin, ich bin die neutrale Stimme zwischen euch beiden, ich habe keine Partei.
Ich habe damals bei Zalando gearbeitet und wir haben so Research gemacht für einen neuen Podcast-Host und da warst du ganz oben auf der Liste.
Oha.
Und ich hatte dein Buch gelesen und ich weiß noch, vielleicht kannst du dich erinnern, vielleicht können sich andere da draußen auch noch erinnern, das war so dieses große Video zum Thema, boah, das war mit Klaas und Joko.
Männerwelten
und,
war das, ja.
Ja, und ich war so, diese Person ist die coolste Person.
Oh.
Die geilste Frau, die ich jemals im Internet gesehen habe.
Entschuldigung, tut mir leid, mega schlechter Moment. Ich bin vorangekommen, als ich mich an den Tisch rangerückt habe.
Bist
Entschuldigung,
okay?
Ganz lieb von dir, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Wir bouldern nebenbei, während wir diese Aufnahme machen.
Okay, und dann war Vicky, meine Mitbewohnerin, hat dann so gesagt, boah, Sophie Passmann ist ja der gleiche Jahrgang wie du, die hat heute Geburtstag. Und ich war so, ah cool, und dann habe ich deinen Namen gesucht auf Instagram. Und dann war ich so, ich kann Sophie Passmann auf Instagram nicht finden. Und ich war so, hey, versuch's nochmal mit irgendwie mit einem anderen Handy und ich konnte es nicht finden. Und ich war so, Sophie Passmann hat mich auf Instagram blockiert.
Das ist die lustigste Geschichte.
Und ich war wirklich so, ich glaube, also für eine Woche lang war mein Leben vorbei.
Oh,
also nicht so richtig, aber
wie
man dann so ist.
Ich habe so eine ganz eindeutige, klare Antwort für dich, warum das passiert ist. Und vielleicht löst das in dir Blockaden, die du jetzt darauf aufbauend entwickelt hast. Nach Männerwelten habe ich einfach viel Ärger auch aus feministischen Reihen bekommen. Und zwar für Sachen, die einfach gar nicht gestimmt haben. Ich wurde für Sachen kritisiert, die in dem Video gar nicht so passiert sind. Zum Beispiel mangelnde Diversität, dass es nur Weiße gewesen wären, was ich total schwierig fand, weil damit halt die Arbeit von den ganzen POC in diesem Video zunichte gemacht wurde. Und ich habe das erste und einzige Mal in meiner Karriere angefangen, mit Blocklisten zu arbeiten.
Mhm.
Was so Tools waren zu der Zeit, die dir ermöglichen, so gewisse Assoziationsaccounts reinzugeben und zu sagen, diese Bubble möchte ich blockieren. Und ich würde davon ausgehen, dass du wahrscheinlich der einen oder anderen, einfach nur weil du die cool fandst, gefolgt hast und der Algorithmus gedacht hat, die wird auch wahrscheinlich, oder du hast mal einen Kommentar geliked oder irgendwas geliked, was vom Algorithmus eingeordnet wurde als, die gehört auch in diese Bubble.
Ja.
Das war also nie eine bewusste händische Entscheidung von mir. Es war irgendwann, also es gibt bis heute wirklich Leute, die mich fragen, hä, warum hast du mich blockiert?
Ja.
Und das kommt aus dieser Zeit und deswegen habe ich auch nie wieder damit gearbeitet, weil die Nachteile die Vorteile überwogen haben.
Ich bin so froh, dass wir darüber sprechen, aber du musst dir vorstellen, eine Woche lang lag ich in diesem Bett, das war eine dunkle Woche für mich und ich habe mir natürlich Fragen gestellt.
Es wurde viel
Fragen.
Geweint, es wurde sehr viel geweint.
Es wurde so viel geweint, es wurde nicht geweint.
Es wurde gar nicht geweint.
Ich übertreibe hier gerade, ne? Aber
maßlos.
Habe ich mich gefragt, woran liegt das? Und ich habe nämlich die ganze Zeit gedacht, das liegt bestimmt daran, weil ich habe damals so, zu Anfangs TikTok-Zeiten, als ich dann mal meine Zellulite entdeckt habe und gedacht und gemerkt habe, so die möchte ich jetzt gerne im Internet zeigen und mich irgendwie als Body-positive Person claimen, als ich noch nicht verstanden habe, dass Body-Positivity nicht gleichzusetzen ist mit Self-Acceptance und sich mit seinem eigenen Körper auseinandersetzen, dass ich gedacht habe, oh mein Gott, ich nerv die im Internet, weil ich einfach...
0,0.
Nein, aber das war natürlich meine eigene Unsicherheit, die ich dann
Aber so. Das, ich verstehe, dass du das denkst, weil das ja leider, und jetzt irgendwie gehen wir mit gestrecktem Bein auch ein bisschen in so Manöverkritik Feministinnen im Internet, ich finde, das ist gar nicht so weit hergeholt, weil das schon auch ein Vibe ist, der total normalisiert wurde in den letzten Jahren, dass es okay ist, Leute problematisch zu finden, in großen Anführungszeichen, einfach weil man die nicht mag.
Ja, ja, ja.
Und das ist echt was mich, und ich finde es total okay, wenn jemand sagt, ey, das und das und das, diese Aussage aus folgenden Gründen kacke. Mhm. Aber es ist so viel häufiger der Fall, dass Leute einfach, Frauen in dem Fall, andere Frauen irgendwie nervig finden. Man mag die einfach nicht, man kann die nicht leiden, wie das ja auch völlig menschlich und normal ist. Und statt einfach zu sagen, ich kann die Alte nicht leiden, macht man daraus so ein, ist schon problematisch, wie sie da ihre, wo ich denke, nein, du findest einfach nervig,
du
was ich mache.
Du findest sie einfach scheiße und das ist ja auch okay.
Und das ist deswegen ein Reflex, oder ich habe für mich selber daraus den, die Lehre gezogen, wirklich gegen diesen Reflex Sachen erstmal problematisch zu finden, total anzugehen.
Also du hast dich selbst auch schon ertappt.
Natürlich, das ist aber ja auch, finde ich, total menschlich, dass man manchmal merkt, ich weiß gar nicht warum, aber irgendwie werde ich mit der Person nicht warm. Und es gibt ganz viel Content, wo ich glaube wahrscheinlich, wenn ich es vor 5 Jahren gesehen hätte, hätte ich gedacht, ja, macht jetzt nicht so viel mit mir, aber wir alle kommen ja irgendwo her. Wir alle machen ja unsere Schritte im Social Media, mit unserem Körper, mit Feminismus im Allgemeinen. Und keiner hat sich da jemals von Anfang an mit Ruhm bekleckert. Deswegen never ever hätte ich das gesehen und gedacht, die ist ja gar nicht, die ist viel zu normschön für Body Positivity. Das ist so ein, am Ende ist auch kein Wettbewerb, wer da mitmachen darf.
Und gleichzeitig finde ich das aber auch so spannend, weil das ist so eine total typische Situation von, man projiziert direkt das Problem in sich selbst rein. Ich habe irgendwas, irgendwas muss ich ausgelöst haben bei einer anderen Person, die ich nicht mal kenne.
Ja.
So, das ist so der Klassiker, was natürlich auch eher bei Flinterpersonen, glaube ich, bei ansteht. Und
Ja, aber wie es dann so häufig ist, man trifft sich dann im echten Leben und redet kurz drüber und dann ist die Sache auch meistens vom Tisch.
Seit ich diese Erfahrung gemacht habe, sind für mich auch Shitstorms oder das Internet per se nicht mehr so richtig ernst zu nehmen, weil ich wirklich in 90% der Fälle die Erfahrung gemacht habe, Leute, die teilweise unaussprechlich böse Sachen über mich im Internet geschrieben haben oder Memes geliked haben oder wirklich gemeine Lügen über mich verbreitet haben, wenn ich die auf einer Party treffe oder bei irgendeinem Event, sind die dann erst verschüchtert und ich denke, die sind böse auf mich und dann merke ich nach 4 Bier, nee, die haben Angst und dann sind die auf einmal ganz lieb und erklären mir wortreich, warum das eigentlich gar nicht so gemeint war und damals waren sie irgendwie so ein bisschen und ich würde mir total wünschen, dass man eigentlich den Spieß umdreht und die Bubble, die das noch macht, die das irgendwie scheinbar voll okay findet, dass man die mal an den Pranger stellt, klingt auch so doll, aber dass man irgendwie mal klar macht, das ist das Ungeile. Nicht, dass jemand mal einen Fehler macht oder irgendwas macht, was du nicht geil findest. Dieser Gedanke, dass man einfach so hart schießen kann, auch unter Feministinnen im Social Media, und dann das immer so zu verkaufen, als wir nehmen halt Feminismus ernster als andere, wo nicht, nee, du bist einfach gemeiner als andere. So, wir nehmen Feminismus alle ernst. Und jeder hat Themen, die ihn besonders berühren, aus unterschiedlichen Gründen.
Ist das, passt das auch zu dem Sprichwort, was du mir letztens erklärt hast? Dieses Bären, ein Bärenakt?
Aufbinden?
Ein Bären.
Ein Bärendienst leisten.
Ja, genau. Wenn man sich selbst ins Knie schießt quasi, ist das das?
Ja.
Ja, auf eine Art.
Den Feminismus einen Bärendienst erweisen, ja.
Okay.
Ja. Wäre jetzt was, wo ich sagen würde, interessant, bist du nach 1950 gereist und hast gesagt, ich brauche mal ein kultiges Sprichwort für uns alle.
Ich lese sehr viel Jane Austen. Ich befinde mich so sehr viel so im Bridgerton-Bereich.
Ich sag das jetzt, Annika, und vielleicht musst du danach was ändern, aber Annikas Passwort ist auch Jane Austen.
Aber das ist aber süß.
Ich glaube, das muss rausgeschnitten werden.
Das muss rausgeschnitten werden. Ja. Und ganz kurz, dazu muss ich sagen, off record, das habe ich aber auch 2015, aber es war auch eine Zeit für mich, da habe ich mich sehr viel identifiziert. Genau damit.
Wusstet ihr, dass Clueless das weißt du nix, ganz gelangweilt
ich hab,
schon.
Ich habe direkt gelangweilt genickt.
Ja.
Aber sag gerne.
Clueless, die moderne Adaption von einem Jane Austen-Roman ist?
Ja.
Aber fand ich faszinierend, als ich es erfahren habe. Für dich als Jane Austen Tumblr-Fandom Ultra.
Ja, weißt du, was das aber das Peinliche ist? kein Joke. Vorgestern in der Buchhandlung hat er auf Pride and Prejudice gezeigt und weiß, das ist für mich ein großer Begriff. Meint er so, soll ich das eigentlich auch mal lesen? Weil er weiß, ich liebe diesen Film von 2006 und diese Serie von 1995 und schieß mich tot. Meint er so, ich habe das nie gelesen. Ich habe nur die Filme geguckt.
Ja, ist auch okay.
Ja. Piu, piu, piu. Wir wollen ja jetzt mal über was Lockeres sprechen.
Wir aber kurz, wir sind hier, bevor wir nochmal reinstarten, wir sind okay miteinander, ne? Wir haben jetzt.
Ich hatte nie ein Problem mit dir. ich verstehe die Anxiety zu 100%. Ich hätte die auch gehabt und mir tut total leid. Und ich kann wirklich jedem da draußen sagen, Blocklisten, die Technologie ist leider nie wirklich zu Ende ausgefertigt worden.
Okay, dann können wir jetzt hier weitermachen.
Sehr gut. Wir wollen ja in dieser Folge über ein Thema sprechen, was uns, glaube ich, alle drei auch verbindet oder womit wir uns alle drei viel schon in diesem Leben beschäftigt haben. Und zwar ein Girly-Thema. Klamotten, Style, Aussehen, Sachen, die Spaß machen und die aber auch oft ein bisschen noch eine Metaebene mitbringen. Und deshalb haben wir gedacht, wir sind ja alle ungefähr gleich alt, so alle 94, 95er Jahrgang. Sophie, wie sahst du aus zu deiner Abschlussfetenfeier? Sagt man das? Abi-Fetenfeier?
Man sagt das nicht.
Fetenfeierparty?
Die kommt wirklich irgendwie aus dem 19. Jahrhundert.
Als du Fiesta gemacht hast, so im Abi-Jahrgang, wann war das?
Na, auch eine Abi-Vorfete. Sag mal so, paint the picture.
Was ist denn eine Abi-Vorfete?
Wie man sich halt sein Abi damals finanziert hat.
Wo kommt ihr her, dass ihr Fete sagt?
Norddeutschland.
Ach so, ich habe auch Fete gesagt jetzt. Ne? Scheiße.
Ja, Norddeutschland. Fete? Ja, Abi-Vorfete. Das finde ich ja süß. Aber ich habe wirklich noch niemanden in unserem Alter gehört, jemals der Fete sagt.
Ich komme halt
auch. Geht in die Diskothek abends auch, oder?
Ich würde. Ich gehe nicht in die Disco.
Ich sag mal so, ja, der Club, in dem wir unsere Abi-Vorfeten gefeiert haben, der hieß auch Neue Liebe.
Unser hieß Atrium, war saugeil.
Ich würde an eurer Stelle noch mal im Reisepass nachgucken, ob da wirklich eine neue steht. Oder?
Wir sind so Zeit-Traveler. Ja, aber wie sahst denn du aus früher? Also so, kannst du uns mal ein Starter-Kit zeichnen?
Ja, mit 18, als ich Abi gemacht habe, hatte ich kurze rote Haare. Ich wollte ich war irgendwie so ein bisschen obsessed mit den 60ern.
Mit Polkadot?
Ja, ganz so doll habe ich es nicht durchgezogen. Ich war nicht so ein Vintage-Cosplay-Girl. Ich mochte sehr so Audrey Hepburn, wobei das gar nicht 60s-Ästhetik ist, habe ich damals aber nicht gewusst. Ich dachte einfach so französische Frauen in schmalen schwarzen Hosen und Ballerinas und einem gestreiften Shirt und so.
Dieser lange Lidstrich?
Nee, so Make-up war es nicht. Es war wirklich eher die Haare. Ich wollte also so einen coolen Bubi-Pixie-Cut haben. Und zu der Zeit war ich so sehr clean-French-Girl-mäßig unterwegs, aber habe es natürlich nicht. Also es klingt, wie ich es erzähle, klingt es wahnsinnig cool. Mhm. Es war nicht cool. Ich hatte bei meinem Abiball, das war cool, ein schwarzes Etui-Kleid an, was ich viel classier fand irgendwie als so ein Ballkleid. Und dann habe ich mir so eine 60s-Wasserwelle gemacht. Aber das war so das Peak von, ich gehe rein in diese Ästhetik.
Ah ja. Okay. Ich dachte irgendwie, ich hatte dich quasi schon abgestempelt.
Ja.
Weil ich habe gedacht, wir sähen vielleicht ähnlich aus. Weil
wie
ich
sahst war so du denn aus?
Indie-Pop-Rock-Girl, Ramones-Shirt und so und dann so Cowboy-Stiefel. Aber auch hat sich früher cooler angefühlt, glaube ich, als der Look dann im Endeffekt war. Aber ich habe es sau krass gefühlt. Ich glaube tatsächlich, so in der Oberstufenzeit, das war so mein Peak, wo ich mich am coolsten in meinem eigenen Style gefühlt habe.
Wirklich?
Ja.
War das so Tumblr-Girl-Ästhetik auch? Wenn du so Ramones-Shirt, Cowboy-Stiefel sagst, denke ich direkt Arctic Monkeys-Lyrics in der Bio stehen haben.
Genau, richtig. Ja. Also so Paolo Nutini hören und so.
Ja, oh ja. Never forget. Ja. Das hatte ich auch. Ich habe einfach viele Subkulturen durchprobiert. Ich war Hippie. Ich habe die volle Cultural Appropriation-Phase durch. Ich hatte Dreadlocks. Ich hatte Dreadlocks mit 15.
Okay.
War eine Entscheidung, habe ich getroffen damals, würde ich sie nochmal treffen.
Fehler machen.
Auf gar keinen Fall. Ich hatte so eine krasse Hippie-Phase, dann hatte ich auch ich war ein Skater-Girl, dann war ich aber auch ganz kurz auf jeden Fall Hardcore-Emo und diese Tumblr-Phase, ich glaube, da fing es an, dass ich gemerkt habe, ich habe nicht die Ressourcen, um wirklich stylisch zu werden. Zum einen war ich einfach nicht dünn, das war irgendwie ja zu der Zeit wahnsinnig wichtig, zum einen um Klamotten zu finden, in die man reinpasst in so einer Kleinstadt und als es Online-Shops noch nicht so gab und ich hatte einfach auch keine Kohle und da habe ich dann, glaube ich, einfach aufgehört, diesen Chase mitzumachen. Mhm. Und ich merke ganz oft heute, dass ich, glaube ich, das kompensiere. Dass ich ich wollte eigentlich auch mit 16, 17, 18 das coole Tumblr-Girl sein. Und ich konnte aber nicht. Und heute versuche ich immer noch, glaube ich, manchmal so ein Loch zu stopfen, das ich deswegen habe.
Das kann ich, das checke ich komplett. Wie war es bei dir, Gizi?
Hattest du da auch schon Outdoor-Klamotten an und
einen Wanderstiefel? wir schmunzeln hier ein bisschen, weil ich sitze tatsächlich, wir sprechen hier über Style und Fashion und Trends und ich habe halt einfach meine Wanderschuhe an, eine Wanderhose, eine Zip-Hose, ja genau richtig.
Ist praktisch.
Ein Merino-Shirt, weil zum Wandern trägt man Merino. Und ich stink auch ein bisschen nach Berg, würde ich sagen.
Das habe ich jetzt noch nicht wahrgenommen, nee, aber als wir uns gerade eben getroffen haben, haben wir uns das erste Mal gesehen und mein erster Gedanke war schon, sportet sie das immer?
Man muss da so respektvoll nicken.
Ja, ja, ja. Also. Man darf auf gar, ich habe kurz überlegt, ob ich frage und dann dachte ich so, nein, das wäre super übergriffig jetzt zu fragen, hast du das jeden Tag an? Das wär, nein.
Ja, nee, tatsächlich nicht, aber ich komme von einem Dreh, wo ich das an.
Eine Kooperation, sag's ruhig, eine Werbekooperation.
Genau, ich bin Influencerin. Ja.
Jetzt ist so. Es endlich raus, das große Geheimnis, was wir probiert haben hier zu verdecken immer bei Instagram.
Genau. Nee, aber das tatsächlich habe ich noch keine Wanderklamotten in der Schule getragen. Ich versuche euch das mal zu zeichnen, wie ich ausgesehen habe. Ich hatte Ax an, aber nicht von Ax. Konnte ich mir nicht leisten.
Das waren diese
Genau, die waren auch auf der Innenseite waren die abgelaufen. Klar. Also ich habe schräg drin gestanden auch.
Die ganzen PhysiotherapeutInnen, die zu der Zeit so Kids irgendwie behandelt hatten und waren so, du brauchst ein anderes Schuhwerk.
Ja, ich hatte entweder hatte ich eine Jeans an mit Löchern, eine Chino, aber eine engere. Oder wir haben die damals Safari-Hose genannt. Aber
stimmt.
Ja, die Safari-Hose. Na klar, das war dann so eine Chino. Und dann hatte ich aber, wahrscheinlich hatte ich eine Leggings an und dann so ein längeres Oberteil über eine Schulter. Und was ich mir immer gewünscht habe, war eine Michael Kors-Tasche. Aber
ja, du hast so, ich kenne ja auch Fotos von dir von damals, du hast viel mehr das Girly Girl gerockt.
Ja, aber weißt du, ich dachte, ich komme aus einem Dorf, ne? Nicht aus einem Dorf, also es sind so 17.000 Einwohner, aber ich war so stylisch bei uns in der Stadt, habe ich zumindest gedacht, weil ich habe damals Extensions getragen. Niemand hat Extensions getragen. Lotte, meine beste Freundin und ich, wir waren so die Coolen, die zum ersten Mal Extensions hatten, weil wir so schwedische Bloggerinnen auf irgendwie entdeckt haben und angefangen haben, nur noch schwedische Blogs zu lesen. Also auch von extrem schlanken, blonden Frauen. Und wir wollten einfach nur braun sein. Wir haben sogar damals in der Schulzeit im Abi, als Lotte 18 wurde, schon Hyaluron gespritzt, um die Nase auszugleichen.
Das ist nicht wahr.
Das
wow.
ist
Seid
wahr.
Seid ihr nicht. Zum Schönheitsdoc gegangen?
Damals, ich habe das nicht gemacht. Das war damals meine Freundin. Wir sind dann nach Wuppertal sind wir gefahren. Anderthalb Stunden Autofahrt. Und damals hatten wir so, war das irgendwie, haben wir das irgendwo im Internet gesehen? Man kann mit Hyaluron oder mit Fillern, hä, ist das Gleiche? Ich denke gerade.
Hyaluron und Filler ist das Gleiche.
Ja. So Huckel in der Nase ausgleichen.
Rein da, los, rinn in die Fresse.
Und in die Jawline und so. Mhm. Und müsst ihr euch mal vorstellen, wir waren gerade 18 und waren so, oh mein Gott.
Dicker, das wusste ich gar
mein
nicht.
Oh ja.
Hier lerne ich auch nochmal richtig was.
Ja, voll. Und da hat es schon angefangen, der Schönheitswahn quasi,
ja.
quasi im Internet. Und da gab es noch nicht mal so richtig, also doch, Instagram hat langsam angefangen, ne? Aber ja, es war crazy. Und ihr müsst euch mal vorstellen, wie teuer das damals war, 200 Euro dafür auszugeben.
Ich finde auf jeden Fall krass, weil in Vorbereitung auf diese Folge, wir haben auch so eine Community-Text-Frage bei Instagram gestellt und es haben 1000 Menschen sehr spannende Fragen gestellt, die wir dir auch gleich nochmal so ein bisschen stellen wollen. Aber dass ich mir so überlegt habe, für mich war Style und Aussehen immer wichtig. Es gab keine Phase in meinem Leben, wo das keinen großen Platz hatte oder in einer Phase meines Lebens mit Anfang 20, als ich mich, glaube ich, auch mehr politisiert habe und gecheckt habe, ich ziehe mich ganz viel gar nicht so für mich an, sondern weil ich nach einer Außenwirkung haben möchte. Und dann war es mir irgendwie peinlich, mich zu kleiden, zum Beispiel femininer auszusehen. Und dann habe ich so angefangen, so richtig krass baggy zu tragen, habe mich auch nicht mehr in meinem Körper wohlgefühlt. Und das, aber auch da währenddessen, in der Phase, in der ich mich ganz unwohl gefühlt habe und gar nicht mehr wusste, wie ich aussehe, Aussehen trotzdem jeden Tag ein Riesenthema war. Mhm. Und das, glaube ich, noch nie eine Phase in meinem Leben gab, wo ich nicht viel darüber nachgedacht habe, wie ich aussehe. Dass ich das eigentlich richtig, ja, schade finde, weil es so viel Zeit ist, glaube ich, die ich damit verbracht habe.
Glaubst du denn, dass du auch, um jetzt mal ganz theoretisch ganz groß zu werden, wenn es das Patriarchat nicht gäbe, würdest du dich trotzdem für Mode interessieren? Weil es gibt ja auch Leute, die sagen, ich bin eigentlich nur gebrainwashed von allen Leuten um mich rum. Und es gibt Leute, die sagen, ich finde Fashion toll und fände Fashion auch toll, wenn es nicht nur Male Gaze gäbe in der Welt.
Das ist eine saugute Frage. Ich erinnere mich, dass du in deinem Buch Pick Me Girls hast am Anfang geschrieben, so wer wäre ich, was wäre die Version von mir,
ja.
basically unter das Patriarchat. Ne? Und ich habe darauf keine Antwort. Ich weiß, dass ich mich für Farbe und Form ganz viel interessiere. Ich mache ganz viel Kunst, das heißt, ich male gern. Ich setze mich total gerne mit Ästhetik auseinander. Ich finde es geil, meine Bude schön einzurichten und so. Ich habe sehr oberflächliche Themen, für die ich mich interessiere. Aber ich weiß nicht, ob es Mode wäre. Keine Ahnung. Mir macht es jetzt auf jeden Fall Spaß, aber ich glaube, auch aus dem Grund macht es mir jetzt Spaß, weil ich es mir leisten kann. Das ist, denke ich, auch ein Thema.
100%. Das ist auch, ich glaube, das ist auch für mich ein Grund, weswegen ich immer weniger so auf Instagram auch Fitchecks poste oder Spaß daran habe, über Mode zu sprechen, weil ich einfach irgendwann gemerkt habe, es ist, würde ich sagen, wenn man sich für Klamotten interessiert und dann auch noch einen Job hat, der irgendwie im weitesten Sinne mit angeguckt werden zu tun hat und dann immer mehr Geld verdient. Und dann kann der Sprung ja auch schon von nur Studentin hin zum ersten richtigen Job sein. Dass man dann auf einmal die Ressourcen hat, so viele Jeans anzuprobieren und neu zu kaufen, bis man irgendwann wirklich die tolle gefunden hat. Und dann ist es dieses, dann postet man was mit einer toll sitzenden Jeans und ich kenne ja dieses Gefühl der Sehnsucht, weil ich habe das ja selber bei anderen Leuten. Und dann weiß ich, ich poste das und bin irgendwie stolz darauf, dass ich endlich die perfekte Jeans gefunden habe. Und dann führt das wahrscheinlich bei wahrscheinlich Tausenden von Frauen, die das sehen, weil das einfach viele Leute sehen, dazu, dass sie denken, ah, ich brauche eigentlich auch so eine Jeans. Und dann gibt es diesen Sehnsuchtsort und dieser Sehnsuchtsort kostet eben nicht 100 Euro, wie die Jeans kostet, sondern eigentlich kostet er über 4 Jahre hinweg Tausende von Euros, wo man nämlich immer wieder Jeans anprobiert und sagt, ah, nee, die war es doch nicht. Und dann, also der Prozess dauert viel länger als eine Klamotte kaufen, das wissen wir ja alle. Und es fällt mir immer schwerer, das zu machen und kein schlechtes Gewissen dabei zu haben. Und das ist irgendwie, weil ich will dieses Influencer-Game dann auch nicht mitspielen, weil ich es weil ich weiß, wie viel Schrott man kauft, weil man im Internet jemanden sieht, der den Schrott hat.
Oh mein Gott, speaking of Schrott kaufen, Annika ist einem Trend verfallen. Dem Kuhflecken.
Letzte Woche erst.
So, pass auf.
Letzte Woche?
Ja, letzte Woche.
Aber dann kannst du ja schon den Ramsch, der ausverkauft wurde, vom Mikrotrend.
Schatz, ich bin immer ein bisschen too late to the party.
Aber dann kannst du 70% Sale mitnehmen überall. Weil bei Urban Outfitters gibt es die Sachen mit Kuhflecken jetzt schon aus der Krabbelkiste.
Nein, ja, echt? Jetzt? Bisschen spät.
Es ist viel zu spät.
Aber jetzt, Polkadots, würdest du sagen, kann man jetzt noch machen?
Ich finde, man kann eh immer alles machen.
Ja, blöd, na klar.
Langweilige Antwort. Polkadots habe ich gar nicht mitbekommen.
Fängt jetzt an, pass auf.
Ah, das macht gar nichts mit mir leider.
Auch nicht mit der Sophie aus 2000.
Kuhflecken hat was mit mir gemacht. Polkadots hat vielleicht mal kurz was mit mir gemacht, aber ich hatte keinen Kaufimpuls bei Polkadots, bei Kuhflecken.
Warte ab, bis die Leute, die du siehst im Internet und du so sein willst wie die wir bestimmt irgendwie alle haben, vielleicht aber auch nicht, bis die tragen und das dann in dir auslösen. Vielleicht, weiß ich nicht.
Ich muss gestehen, ich glaube, ich habe mich in den letzten 1,5 Jahren erfolgreich von meiner Mikrotrend-Obsession freigeschaufelt.
Wow. Aber das ist, ja. Nee, aber ich war noch nicht fertig mit den Stiefeln.
Ich bin noch reingestiegen, Entschuldigung, weil ich schockiert war.
ja. So, die Kuhfleckenstiefel, ja. Die stehen aber, Annika hat sich die bestellt, hat sie mir gebeichtet.
Ich habe das auch ich bin mitten in der Nacht, bin ich aufgewacht. Nein, ich bin mitten in der Nacht aufgewacht. Ich
konnte Kafka-esk.
wie so ein kleiner Gedichteband, den ich jetzt vortrage. Ich bin mitten in der Nacht aufgewacht, mir war langweilig. Nee, ich konnte nicht schlafen. Basically, eigentlich war ich nicht so gut drauf und dann habe ich mitten in der Nacht was gekauft. Also eigentlich die schlechteste Art von Kauf.
Und dann kam es am nächsten Morgen zu mir. Wir haben nämlich zusammen Urlaub gemacht und dann meinte ich, ja, ich muss dir was beichten. Ich habe diesen Tracksuit und diese Kaustiefel gekauft, diese Kuhprintstiefel. Und jetzt kamen die an, was ich eigentlich erzählen wollte. Ich war gestern bei Annika zu Hause. Annika zeigt mir die Stiefel. Mega schlechte Qualität. Da reißt du dir quasi die Füße offen.
Hätte ich früher aber so gerockt, weil ich die geil fand.
Und dann sage ich aber zu Annika, bevor du die zurückschickst, mach noch ein gutes Bild für Instagram.
Das ist jetzt das ehrlich.
Das ist ehrlich.
Das ist interessant.
Das habe ich gesagt, genau so.
Ja.
Und ich bin froh, dass wir drüber sprechen und dass ich das reflektieren kann. Aber ich war so, why?
Ja.
So, um den Leuten zu zeigen, so, du hast diesen Schuh, du hast den Trend mitgemacht, du siehst cool aus, aber ja.
Oh Mann, das ist diese Ehrlichkeit an dir, die ich immer so, vor der ich so ehrfürchtig werde, weil das zum Beispiel etwas ist, was ich nie richtig zugeben könnte, dass das Gedankengänge in mir drin sind. Aber genau das ist auch in meinem Kopf, na klar.
Ich wollte gerade sagen, meine beste Freundin Jule ist genau auch so jemand, die sich nicht schämt für solche Impulse, die wir alle haben und dann einfach ausspricht, hey, ja klar, mach das doch einfach. Und manchmal braucht man das. Oder beziehungsweise ist es total toll, jemanden zu haben, der einem zeigt, du musst jetzt nicht ständig schambehaftet sein, weil du halt auf Instagram genauso wie alle anderen Leute auch zeigen willst, dass du toll angezogen bist und ein cooler Typ. Mhm.
Ja, aber ich wünschte mir natürlich, dass ich diesen Toxic-Kommentar dann nicht machen würde.
Ja.
Und nicht nur so stark wäre, dann im Nachhinein darüber zu reflektieren und dann das in die Welt zu posaunen.
Aber wenigstens hast du den gesagt und ich habe ihn gedacht.
Aber seid ihr da jetzt nicht in, also, who am I to judge? Aber seid ihr da nicht ein bisschen in so einer Reflexions-Power-Millennial-Spirale
ja,
jetzt
absolut.
Gerade angekommen?
Das ist okay. Mein Leben.
Weißt du, wie okay. Viel hier reflektiert wird? Das ist schrecklich.
Ja, aber das ist ja so ein, du hast es einfach gut gemeint und du hast eine lustige Idee gehabt und du wolltest sie in ihrem, also ich würde jetzt sagen.
Okay, abgeschlossen.
Also, ich sage selten abgeschlossen, aber da finde ich, könntet ihr euch einfach diesen Frieden total geben und sagen, du bist kein schlechter Mensch, weil du ihr vorgeschlagen hast, ein Foto in den Stiefeln, die sie zurückschickt, zu machen.
Ich habe mir gerade eine Notiz, Sophie Passmann hat gesagt, ich bin kein schlechter Mensch.
Ich bin gut, so wie ich bin.
Ich würde gerne mit einer eher oberflächlichen Frage starten, wenn das für euch in Ordnung ist.
Perfekt.
Und zwar würde ich gerne wissen, oder die Community würde gerne wissen, wenn ihr könntet, mit wem würdet ihr den Kleiderschrank tauschen? Could be anyone.
Oh, tolle Frage.
Hast du da direkt jemanden im Kopf, Sophie?
Na, ich denke ja sofort, bei wem passe ich in die Klamotten rein? Also das ist ja so ein, man kann ja jetzt nicht einfach sagen, Gigi Hadid, wenn man den Style toll findet, weil was will ich denn mit einer Jeans in 23, 32?
Ja.
Deswegen gehe ich im Kopf sofort so Leute durch, die meine Kleidungsgröße haben könnten. Sagt ihr mal, ich weiß es nicht, ich muss gerade kurz überlegen.
Ist witzig, weil ich hatte genau den gleichen Gedanken. Ich hatte nämlich in meinem Kopf so, ach, Sarah Hartmann. Ich finde cool, wie Sarah Hartmann sich kleidet. Das ist so eine bekannte Influencer-Freundin auch von uns. Und dann hatte ich auch den zweiten Gedanken und zwar, nee, da passe ich ja nicht rein in die Klamotten. Aber ich finde das cool, weil die ist so, war so ein bisschen auch so, wie würdest du das beschreiben? Bunt, Cowgirl, viele Lederjacken, viel, nee.
Cool.
Cool.
Einfach also coole Maus.
Berlin cool, aber nicht in schwarz.
Ich kenne sie auch. Ja, ich weiß.
Sondern das Interior-Content.
Ja, wollte gerade sagen. Die macht auch so Upcycling-Geschichten.
Ja,
ne?
Ja, genau.
Ja, da habe ich immer, bin ich immer beeindruckt, habe aber ein schlechtes Gewissen, wenn ich wieder nicht irgendwie vom Sperrmüll einen Beistelltisch genommen habe, um den rosa anzustreichen, weil ich denke, nee, habe ich schön online gekauft.
Man kennt's.
Shop.
Liebe Grüße, Sarah. Ich glaube, bei mir wäre es, ich habe auch drüber nachgedacht und ich glaube tatsächlich, ich habe da keine richtig gute Antwort drauf, weil alle Menschen, die ich sehe, die gut angezogen sind, es sind ganz oft sehr normschöne Menschen, wo ich denke, oh, so will ich gerne aussehen. Ich glaube, das sind dann aber oft nicht die Klamotten, sondern das ist, ich will aussehen wie diese Person.
Ja.
Und ich glaube, das ist ein bisschen das Thema von, dass ich bin jahrelang zu FriseurInnen gegangen, war so, und so möchte ich aussehen und habe dann halt eine Frisur gezeigt. Und dann war es aber, war ich danach enttäuscht, weil ich dann nicht aussah wie das Model mit der Frisur. Ja. Ich sehe halt aus wie ich mit der Frisur von dem Model.
Wisst ihr, wie oft das mittlerweile passiert, das hat mir mein Friseur erzählt, dass Leute mit KI-Fotos da hinkommen und sagen, so will ich aussehen. Und er sagt so, ich kann dir die Haare nicht mal so schneiden, weil das hat ein Photoshop gemacht. Also klar, ich kann dir jetzt ganz viele Extensions einsetzen und dann die Haare kompliziert in drei verschiedene Farbrichtungen blondieren, aber it's not gonna happen. Das ist wohl die neue Pinterest-Plage, dass man KI-Fotos mitbringt und sagt, ich möchte jetzt nicht mehr aussehen wie ein gefotoshopptes Model, ich möchte aussehen wie eine Erfindung aus dem Internet. Paloma Elsässer, ich hätte gerne deren Kleiderschrank. Kennt ihr die?
Nee.
Ah, ganz toll. So ein, die wurde vor 2 oder 3 Jahren Model of the Year bei diesem mittlerweile ja relativ prestigereichen Model of the Year Award. Dieses Jahr Alex Konzani geworden. So ein bisschen ist es das inoffizielle, wir küren das wichtigste It-Girl, das auch modelt. Plus-Size auch bei den Fashion Weeks, obwohl sie auch relativ klein ist. Mhm. Und hat, ich glaube, karibische Wurzeln, ist auf jeden Fall black. Und hat natürlich als schwarze, dicke Frau, wobei sie mittlerweile auch echt ordentlich abgenommen hat, also ich würde sagen, mittlerweile ist sie curvy. Natürlich hat sie sich wahrscheinlich durch wahnsinnig viele Sachen durchsetzen müssen in dieser Kackbranche. Und hat dann aber auch noch so einen wahnsinnig einzigartigen, coolen Style. Die trägt so so Sonderedition Chanel Ballerinas in so Neongrün mit einer weiten Carhartt Baggy Jeans und irgendeinem Acne Studios Oberteil. Also eine ganz krasse Mischung aus High Fashion, Street Style. Die ist auch immer mit so komischen, also komisch coolen Skateboardern von Supreme zusammen. Paloma Elsässer ist ein sehr gutes Rabbit Hole, wenn ihr mal wirklich... ganz beeindruckende Frau, auch sehr intelligent, hat jetzt gerade bei Architectural Digest ihr Haus gezeigt in Brooklyn oder Manhattan. Alter, ich habe, glaube ich, in meinem Leben noch nie ein stilvolleres Haus gesehen. Also bei der ist die Überschrift, wir haben die richtige Frau reich gemacht. Die ist so cool, also wirklich, wirklich toll.
Hammer, muss ich gleich mal direkt in die Tabs reinstarten.
Ich möchte die Baggy-Hosen und die Chanel-Ballerinas von ihr.
Okay.
Chanel-Ballerinas sind leider eine Sache, die ich, komme ich nicht dran vorbei.
Das ist zum Beispiel etwas, da merke ich, dass das in mir immer noch manchmal ein Gefühl auslöst, von, also wenn es so richtig teure Marken sind, mhm. dass ich so denke, sauer bin ich, weil alle laufen damit rum in einer bestimmten Bubble, aber es ist wirklich zu teuer für einen Schuh zum Beispiel. Wisst ihr, was ich meine?
Für einen Schuh, also für einen Schuh.
Nein, für einen Schuh.
Ja.
Also, dass manche Sachen, die man haben möchte, mega teuer sind, weil die so verknappt sind oder eine dicke, ja. eine krasse Marke sind. Und ich, das auch etwas ist, wo ich immer noch nicht einfach so mir das kaufen könnte.
Mhm.
Und auch einfach jahrelang, würde ich sagen, auch noch bis vor einem Jahr, echt manchmal richtig, richtig schlecht verdient habe, at the end of the day, dass es einfach keine Kohle für Klamotten gab, so. Und dann dieser Wunsch, fuck, ich find's doof, dass das alle haben, aber ich will das eigentlich auch.
Mhm.
Mhm.
Und jetzt gucke ich, wie kann ich die Vinted oder die billige Version davon irgendwie nachstylen. Und da, ich glaube, damit habe ich echt sehr viel Zeit in meinen 20ern verduselt.
Ich frage mich dann, wie fühlt es sich dann an, das zu besitzen? Weil ich hatte noch nie sowas. Also ich habe nichts, wofür ich richtig, richtig viel Geld ausgegeben habe, wo eine Marke draufsteht. Und wenn man dann gespart hat und das dann hat, wie es sich dann anfühlt.
Ich kann aus meiner eigenen Erfahrung sprechen. Ich habe, glaube ich, als ich angefangen habe, beim Fernsehen zu arbeiten und dann auch dementsprechend genug Kohle, um mal so einen Spaß mitzumachen, verdient habe, punktuell, absolut unspannend. Ich glaube, wenn ich mir in meinen 30ern eine Sache vornehmen kann, dass ich einfach Leute, was die High Fashion Road angeht, die influencen möchte, weil das genauso nicht den Ort der Sehnsucht stillt, den man hat, wie eine Topshop-Bestellung. Es ist, man glaubt,
ganz kurz stillt es.
Ja, und aber diese Läden pumpen dann auch diese Kauf-Experience zu etwas, jazzen das zu etwas hoch, damit dieser Effekt ein bisschen länger bleibt, so die Box und das Seidenpapier und die Beratung und das Gläschen Champagner. Am Ende des Tages habe ich, je mehr Geld ich für eine Sache ausgegeben habe, desto mehr habe ich mich am Ende über sie geärgert. Die einzigen wirklich guten Käufe waren Sachen, die ich Wochen, Monate lang bei Vestiaire gechased habe. Der beste Kauf meines Lebens waren abgerockte Chanel-Ballerinas für 200 Euro bei Vestiaire, die zum Schuster gebracht und ich trage die im Sommer jeden Tag. Und,
ja, aber da hast du ja selber noch einen Beitrag dazu geleistet, weil du selbst auch noch die hast reparieren lassen und so. Und das ist dann fast wie ein DIY-Projekt, auf das man dann am Ende stolz ist, weil man...
Das ist dein DIY-Projekt.
Jein, ich glaube, der... das hat mit Sicherheit ein bisschen was dazu getan, dass ich finde das natürlich toll, deswegen betone ich es. Ich bin stolz darauf, dass sie Secondhand waren. Ich glaube nur, es gibt eher einfach so eine Handvoll Sachen, die man wirklich ständig benutzt, die nicht kaputt gehen, weil du kriegst Chanel-Ballerinas zum Beispiel nicht kaputt. Ich bin wirklich erstaunt, wie da merkt man einfach, das nähen halt Leute von Hand, die seit 30 Jahren nichts anderes machen. Oder zum Teil zumindest von Hand. Und ich glaube, das chased man bei High Fashion. Man denkt, wenn ich diese eine Handtasche habe, dann bin ich endlich die Person, die nur noch eine Handtasche hat. Damit fing ja auch dieser Birkenbag-Hype auf einmal an. Alle wollten Jane Birkin sein. Weil die hat nur diese eine Handtasche und die benutzt sie immer und die ist abgerockt und da hängen dann Anhänger dran und da sind Sticker drauf und da ist ein Notizbuch drin. Und diese Fantasie ist ja eigentlich, man fantasiert ja nicht davon, 12 teure Mäntel zu kaufen. Man denkt, ich will endlich die Person sein, die nur noch diesen einen teuren Mantel braucht und dann bin ich fertig angezogen. Und ich glaube, da muss man wirklich dann einfach sich Zeit lassen, und gucken, will ich in einem Jahr immer noch wirklich diesen Mantel oder wollte ich den wirklich vielleicht doch nur, weil der halt gerade an 15 High-Fashion-Influencerinnen geschickt wurde und ich zufällig ganz oft diesen Mantel gesehen habe auf TikTok.
Aber das muss man erstmal schaffen, diesen Schritt überhaupt der Awareness. Und ich weiß wirklich, ich kann das selbst nicht mehr von mir trennen, was ich gerade geil finde, weil ich es geil finde, weil ich es überall sehe oder ob ich es wirklich, wirklich mag. Ich kann das nicht.
Das ist bei mir auch so.
Also ich merke das jetzt... doch schon, dass ich mit dem Alter uneitler geworden bin und mehr so die Sachen trage, die in denen ich mich wohlfühle. Also ich quetsch mich in nichts mehr rein zum Beispiel oder so. Auch wenn ich das irgendwie, ich habe zum Beispiel irgendwie keine, bewahre keine Hosen mehr auf, in die ich nicht mehr reinpasse. Oder ich trage generell nicht mehr so gerne enge Kleidung. Aber ich frage mich auch, mache ich das auch, weil enge Kleidung für mich zu figurbetont ist und ich möchte eigentlich die Coole sein, die Coole, effortless, die Sportklamotten trägt, die eigentlich nicht drüber nachdenkt. Ist das auch nur eine Art der Identifikation mit irgendwas, die ich da suche? Ich weiß es nicht. Ich habe ich habe den Überblick verloren über, was ich will und was ich nicht will.
Ich glaube, das Knifflige ist, dass du diese Frage bis zum Ende deines Lebens stellen kannst und man einfach irgendwann willkürlich für sich selber entscheiden kann, ich reflektiere jetzt bis zu diesem Punkt und ab dem Moment entscheide ich mich jetzt einfach,
was zu machen. Da bin ich schon wieder in diesem, ja.
Und das Risiko ist, dass man irgendwann aufhört zu reflektieren und Leute einem sagen, wow, dass du das nicht durchschaust. Ja. Nur diesen Trick könnten wir halt gerade im Feminismus unendlich weiterdrehen und du wirst nicht an den Punkt kommen, wenn du irgendwann sagst, so, jetzt habe ich mich frei gemacht von allen Einflüssen, weil wir sehen das ja zum Beispiel, ich finde es zum Beispiel ganz toll zu sehen, dass in den letzten ein, zwei Jahren mehr feministischer Content aus der Redfam-Ecke kommt, haben ein Riesenproblem mit Transfeindlichkeit, haben ein Riesenproblem mit anderen blinden Flecken, aber es gibt Sachen im Redfam, so dieses nicht schminken, nichts davon machen.
Kannst du mir kurz erklären, was Redfam ist?
Entschuldigung, radikale Feministinnen sind, wenn man es mal ganz...
Ich war so red, rot.
Wenn man es mal ganz grob runterbrechen sollte, die theoretische Gegenbewegung zu diesem Anything Goes, Powerfrauen, Liberalfeminismus, alles, was du machst, ist feministisch. Du bist Hauptsache dir geht's gut, kauf ETFs. So dieser verhasste White Girl Feminismus.
Bisschen der Shireen David Feminismus.
Ja, wobei ich glaube, man macht es zu ihrem Feminismus. Ich glaube, sie selber sagt es gar nicht so. Sie hat da ja einen lässigeren Zugang zu. Sie nennt das ja nicht Feminismus. Sie macht einfach ihr Ding und Leute sagen dann, das ist aber nicht feministisch. So. Und die sind halt viel so drauf, dass, also es geht eher darum, das System abzulehnen, als versuchen, im System geile Zeit zu haben. Und selbst die, da merkst du ja an, es gibt zum Beispiel den Red Femme Pony. Und da gibt es auch keinen Grund für. Da sind Frauen, die quasi, ihr ganzes theoretisches Konstrukt besteht daraus, zu sagen, wir müssen das System ablehnen und es gibt keine Schönheitsideale und alles, was sich von außen irgendwie zu etwas machen könnte, das muss abgelehnt werden. Und selbst die haben subkulturelle Prägungen. Selbst die haben Frisuren, die man halt da so hat. Selbst die haben Stile, die man da halt so hat.
Man
will dazugehören. Manchmal findet man Sachen auch einfach cool und schön. Man will Leuten zeigen, was man denkt, wer man ist. Was ich damit sagen will, du wirst nie davon. Und das war kein Take gegen diesen Pony. Ich finde es einfach nur, ich glaube, man ist so hart zu sich, sind wir eh. Mhm. Und wenn man dann auch noch versucht, eine Systemfrage zu Ende zu reflektieren, morgens, während man sich anzieht, dann verliert man zwangsweise irgendwann den Verstand, weil das sind ja Fragen, die bis heute auch in der politischen Theorie nicht beantwortet wurden. Ist ja nicht so, als hätte einer von den schlauen Boys in der Frankfurter Schule irgendwann gesagt, ich hab's übrigens. So, abgehakt. Deswegen, Ich habe zum Beispiel irgendwann gemerkt, ich fühle mich gar nicht wohl in weiten Klamotten. Wahrscheinlich fühle ich mich nicht wohl in weiten Klamotten, weil mir wichtig ist, weil ich früher als Junge verwechselt wurde und deswegen will ich keine Gender-Dysmorphia haben.
Ja.
Aber am Ende des Tages will ich halt auch nicht dann auch per se weite Klamotten tragen, um es irgendjemandem zu zeigen da oben und mich den ganzen Tag scheiße fühlen.
Das weil man dann auch wieder so viel Zeit da rein investiert, darüber nachzudenken, obwohl es eigentlich nur, das ist einfach nur deine Schale, wie du aussiehst.
Ja,
ne?
Ja.
Wir haben auch sau viele Texte dazu bekommen. Ich muss mal ganz kurz schauen. Und zwar, eine Person hat uns zum Beispiel geschrieben, fühlt ihr euch wohl in Kleiderrücken und so weiter, also in den gesellschaftlichen, in Anführungszeichen, Frauenklamotten. Und es kam ganz viel sowas wie, ich trage gerne Röcke, darin fühle ich mich eigentlich cool, aber dann habe ich das Gefühl, ich mache das doch eigentlich gar nicht für mich. Und andere Leute haben so geschrieben, ich weiß nicht, genau diese Frage, die du dir gerade gestellt hast, so was du meintest, Sophie, ich trage eigentlich gar nicht gerne weite Klamotten oder andere tun das halt so und sich dann aber auch immer die Frage zu stellen, mache ich das, um zum Beispiel nicht von Männern auf der Straße angepfiffen zu werden oder mache ich das, um auch, trage auch mittlerweile wieder viel mehr engere Klamotten auch, weil mein Körper verändert hat und ich mich damit wohler fühle und merke, dafür kriege ich auf einmal wieder voll viele Komplimente, dass ich schlanker geworden bin.
Mhm.
Und dann so, sollte ich dann enge Klamotten tragen, weil mehr und mehr Leute sprechen mich drauf an und
nicht, dass sie denken, dass ich darauf hingearbeitet habe.
Genau, richtig, weil das darum ist, ist mir gar nicht wichtig und gleichzeitig aber auch diese Frage von, aber ich will auch enge Klamotten tragen, vielleicht will ich ja, dass das jemand sieht.
Mhm.
Ja.
Ich finde, das ist ein bisschen wie mit der Karriereberatung in der Oberstufe. Man setzt sich dahin und es gibt halt unendlich viele Jobs und es gibt halt einfach, man kann nicht sagen, also es gibt einfach so viele Jobs, dass man nicht weiß, wo man anfangen soll. Und dann hilft so eine Karriereberaterin ja einem dabei zu priorisieren. Was ist dir am allerwichtigsten? Geld, Familienplanung, kreative Arbeit. Also man muss einfach selber ein System reinbringen, weil niemand anders macht das für einen. Und ich glaube, man kann das ähnlich auch bei Klamotten machen. Was ist dir am wichtigsten? Komfort, sexy sein, stylisch sein, auf der Straße nicht angeguckt werden. Und das variiert vielleicht nach Tagen und nach Zyklus und wo man gerade im Leben steht. Aber ich glaube, man muss sich selber einfach irgendeine Art von Prioritätenliste geben. Mir ist zum Beispiel im Moment wahnsinnig wichtig, dass ich keine Arbeit mit Klamotten habe. Ich versuche gerade keine crazy Outfits zusammenzustellen. Ich trage jeden Tag ein Jeans und ein T-Shirt, weil ich einfach gerade viel zu tun habe und weiß, mir geht es am allerbesten, wenn ich zwei Jeans habe, ich die rotiere und ich liebe diese Jeans und irgendwelche T-Shirts dazu und dann bin ich halt langweilig angezogen, aber ich habe Ressourcen für andere Sachen. Und dann gibt es andere Phasen. Mir ist eben, wie gesagt, immer wichtig, dass ich körperbetont Sachen anziehe, weil ich mich nicht wohlfühle in anderen Sachen. Ich will mich aber wohlfühlen. Also ich glaube, man muss, so wie man bei Karriereberatung überlegen muss, welche Jobs will ich auf gar keinen Fall, muss man sich überlegen, wie will ich mich auf gar keinen Fall fühlen. Mhm. Und ich finde auch, ich weiß nicht, ob ihr Mad Men geguckt habt. Ich gucke das gerade nochmal. Erste Staffel, die Chefsekretärin Joan sagt irgendwann zu der Hauptfigur Peggy Olson, geh nach Hause, also natürlich auch super patriarchal, aber das ist halt ein witziger Moment, geh nach Hause, mach den Papiertüte über den Kopf, guck dich nackt im Spiegel an und guck, wo sind deine Stärken. Das ist natürlich eine furchtbare Sache zu sagen, aber ich finde es auch völlig in Ordnung, sich zu überlegen, was mag ich an meinem Körper und was mag ich nicht an meinem Körper. Und da können wir natürlich reflektieren, wir mögen die Sachen an unserem Körper nicht, weil, aber das ändert, es hilft ja nichts. Wir mögen die Sachen ja trotzdem nicht an unserem Körper, auch wenn wir wissen, dass das System uns eingeredet hat, dass diese Stelle zu dick, zu dünn, whatever ist. Und es ist auch völlig okay, einfach die Stellen, die man an seinem Körper mag, zu betonen und die Stellen, die man nicht mag, irgendwie zu kaschieren, auch wenn das ein Wort ist, von dem Leute uns sagen, man soll nicht mehr kaschieren sagen. Ja, aber man will sich halt nicht scheiße fühlen. Und wenn dir das gerade hilft, in einer Phase dich auf die Sachen zu konzentrieren, die du richtig toll an deinem Körper findest, dann zieh doch Klamotten an, die diese Stellen betonen und andere Stellen nicht so betonen und überleg, ob du einen Weg findest, dich ein bisschen freizuschaufeln von diesem Gefühl. Aber das ist halt ein Prozess und ich finde, sich zu zwingen, von jetzt auf gleich einfach alles geil an sich zu finden und deswegen Klamotten zu tragen, die das erst recht betonen, das ist so, da finde ich, kann man so ein bisschen sanfter mit sich sein einfach.
Man kann sanfter mit sich sein, aber ich finde schon, ich habe den Anspruch an mich selbst und ich hoffe das einfach für mich selbst, dass ich, und das ist auch du sagst, es ist ein Prozess, aber das ist in meinem Prozess des Älterwerdens passiert, dass ich manche Sachen, die ich früher kaschiert hätte und das Gefühl gehabt hätte, sie kaschieren zu müssen, dass mir das ein bisschen egaler geworden ist, weil ich begriffen habe, dass mich andere Sachen mehr glücklich machen als die Aufmerksamkeit von außen.
Aber das ist ja schon der Prozess, den wir meinen.
Ja, genau,
ich glaube, es ist, man wünscht sich einfach immer, dass der Leidensdruck weggeht.
Ja.
Wir alle wünschen uns das für andere Frauen, egal wie der Leidensdruck aussieht, man wünscht sich das für sich selbst. Und wenn man sich erlaubt, Abkürzungen zu nehmen und sich deswegen aber noch lange nicht von dem Prozess befreit, diesen Leidensdruck zu verringern, dann finde ich es voll okay.
Ja.
Und
ich muss mich jetzt nicht zwingen, mich in irgendwas zu quetschen, wenn ich mich unwohl fühle, dann über die Straße zu gehen und zu sagen, okay, wenn ich das jetzt 5 Tage hintereinander gemacht habe, dann ist es am 6. Tag vielleicht weniger schlimm.
Aber zum Beispiel erinnere ich mich noch, als so bauchfrei vor, keine Ahnung, 3 Jahren auf einmal wieder mehr ein Thema war und ich zu der Zeit nie in der Öffentlichkeit meinen Bauch gezeigt hätte. Und ich habe angefangen, Crop-Tops auch zu tragen, weil ich so dachte, ich mache das jetzt und es ist ein bisschen out of my comfort zone. Und mittlerweile denke ich zum Beispiel nicht mehr drüber nach. Wisst ihr, was ich meine? Also auch sich so ein bisschen hinzuarbeiten in diese out of the comfort zone, weil ich mir...
Wenn man gerade bereit dafür ist, wenn man diesen Space dafür
hat. Man muss das natürlich nicht machen. Ich check das komplett, was du sagst von ich habe diese eine Hose und ich habe dieses eine T-Shirt und das ist... Ja. Und ich will mir da auch nicht immer drüber Gedanken zu machen, aber manchmal so als war es für mich auf jeden Fall so ein Gefühl von ich mach das jetzt, weil ich kann das auch.
Aber manchmal macht man das und merkt, es geht mir richtig schlecht damit. Und ich glaube, vielleicht muss man das einmal probieren und dann kann man das immer noch einordnen und gucken, möchte ich das.
Und es ist auch eine Phase, genau. Wir haben auch so Fragen bekommen von, fühlt ihr euch mit Ende 20 oder Anfang 30 jetzt irgendwie wohler in eurem Style? Seid ihr in eurem Style angekommen? Ich denke mir so, nein. Es gibt Phasen, in denen denke ich,
ich sehe arschgeil aus, Alter. Warum sagt mir das nicht gerade jeder?
Und es gibt Momente, auch mit Ende 20, wo ich so denke, wo ich mich manchmal so fühle wie mit 17 vorm Kleiderschrank und so denke, ich bin echt nicht cool genug und so weiter und so fort, ich gehöre nicht dazu, keine Ahnung. Also auch das in dieser Altersgruppe ist einfach nicht auserzählt, sondern das sind Prozesse, die sich immer wieder verändern, wie du auch sagst, Sophie, wo stehe ich in meinem Zyklus oder wie fühle ich mich gerade eigentlich in meinem Leben mit anderen Dingen auch? Ne?
Es ist nicht auserzählt, aber ich finde, es hat sich schon verändert, weil ich beziehe die Kritik dann jetzt nicht mehr unbedingt immer auf mich als Person. Ich denke dann nicht, heute gefalle ich mir gar nicht, ich bin scheiße.
Mhm.
So, weißt du, aber ja. das habe ich auch nur geschafft durch das unendliche Todreflektieren, was mich auch in den Wahnsinn treibt. So, ne? Aber also es gibt schon auf jeden Fall, finde ich, eine Verbesserung in der Art und Weise, wie ich mich fühle.
Ja.
Früher habe ich mich nie wohl gefühlt eigentlich und mich trotzdem überall so dargestellt, als würde ich mich wohlfühlen.
Ja, ja, ich finde aber, es ist nicht diese... Nein. Also für mich ist es nicht so, dass ich jetzt denke, 10 Jahre später, ich gucke immer in den Spiegel und ich bin so, wow. Und ja. So, weißt du?
Nee.
Vielleicht zum Schluss, zum Abbinden, weil es auch oft dieses Wort so mein Style, das ist ja schon irgendwie auch so ein Prozess, wo man sagt so, ich muss meinen Style finden. Was ist mein Style? Vor allem jetzt so mit TikTok und so in dem Sinne Subkulturen oder so eher so Cores, hatten wir vorhin auch schon dieses Thema mit, welcher Core ist meiner und welche Aesthetic ist jetzt irgendwie meine. Und dass es total schwierig sein kann, da irgendwie so Fuß zu finden. Aber es hatte noch jemand gefragt, eine Person, die sich sehr oft mit anderen vergleicht und Angst hat, langweilig zu sein und nicht den eigenen Style zu finden. Meint ihr, das ist wichtig? So, ich habe meinen Style und den kann ich auch so definieren und beschreiben? Oder ist das irgendwie auch ein bisschen unnötig?
Stimmt, das Wort Style an sich so, ne, ist irgendwie ein bisschen, was heißt das überhaupt?
Mein Style. Ich mag das gerne, das zu haben. Es gibt eine Mode-Bloggerin, Brenda Hashtag heißt sie. Die hat,
liebe die.
Ja, Brenda ist toll und die hat einen Podcast und da hat sie erzählt, dass sie sich als Eselsbrücke, glaube ich, für persönlichen Style nimmt, wenn man seine Freunde zum Geburtstag, zu einer Geburtstagsparty einladen würde und der Dresscode wäre, zieht euch an wie mich, wie ich mich anziehe. Zieht euch an, als wärt ihr mich. So, man weiß, was ich sage, ich weiß nicht, warum ich es grammatikalisch nicht übers Hirn bekomme. Wie würden die dann kommen und hätten die überhaupt eine klare Vorstellung? Und ich glaube, es gibt Leute, die einfach persönlichen Style nicht so spannend finden, das ist auch voll okay, aber ich finde es halt super spannend. Und ich habe total... Mich freut es immer total, wenn Freundinnen mir ein Kleidungsstück zeigen und sagen, ich habe an dich gedacht, weil ich finde, das passt total zu dir. Ich finde aber auch ein langweiliger Style kann total persönlich sein. Also man muss nicht, ich glaube, man denkt bei persönlichem Style, der muss ausgefallen und krass und viele Accessoires sein. Ich glaube, man kann sich auch einfach damit abfinden, wer man ist. Ich kann zum Beispiel keine Accessoires. Ich finde Schmuck anstrengend. Ich habe das probiert eine Zeit lang und ich finde selbst einen Gürtel stressig. Und dann habe ich es aber eher so ins Gegenteil umgekehrt und bin keine Accessoire-Person.
Und
Schmuck,
die Swiftie-Bänder?
Ja, die trage ich, wenn ich sie dann geschenkt bekomme. Ich habe zum Beispiel gerade eins bekommen, weil ich bei Worldwide Wohnzimmer war. Da hat eine der Mitarbeiterinnen, Lambo, hat mir eins gemacht.
Süß.
Und die trage ich dann, die habe ich auch zu Hause, wenn ich die dann ab eine Uhr, die habe ich aber auch geschenkt bekommen. Und ich finde, es muss also nicht aufregend sein. Es kann auch einfach sein, man ist dafür bekannt, immer eine Jeans und ein T-Shirt zu tragen. Und das ist dann halt dein persönlicher Style.
Ich ertappe mich manchmal darin, dass ich auch einen, in Anführungsstrichen, einfachen Style habe. Also ich nehme mir das nämlich immer so groß vor. Boah, ich finde das so cool, wie ausgefallen du dich zum Beispiel manchmal kleidest, Annika, eine Sarah Hartmann und so weiter. Und dann ziehe ich das an und ich fühle mich einfach verkleidet. Und das ist so komisch, weil ich liebe das bei anderen, aber ich selber, ich liebe auch einfach mein weißes T-Shirt. Ich liebe doch auch einfach meine Jeans. Genau das, also ich würde wahrscheinlich, wenn du einladen würdest zu deinem Geburtstag, so auszusehen wie du, würde ich aussehen wie ich, weil ich auch gerne weißes T-Shirt und Jeans trage. Und speaking of Brenda Hashtag, als wir über deinen Podcast gesprochen haben, Annika und ich so ein bisschen, und ich habe da mit Vicky und so auch drüber gesprochen, und weil ich jetzt die beiden Folgen gehört habe, dann war ich so, kenne ich noch eine Person, bei der das funktioniert? Weil ich finde es eigentlich...
Was funktioniert?
Eine Person, die alleine einen Podcast hat. Weil manchmal fehlt mir einfach Resonanzraum. Oder gibt es noch eine Person, die, so wie du, Sophie, weil ich finde, du schaffst das, diesen Raum zu füllen alleine, die das noch machen kann. Und ich finde, bei Brenda Hashtag ist das auch so.
Ja, ich finde Emma Chamberlain, Anything Goes, finde ich, sie macht das auch ganz anders, aber auch toll. Es gibt natürlich Brittany Broski, die das auch macht, Broski Report.
Kenne ich nicht.
ah, das ist eine Influencerin, die ist wirklich wahnsinnig lustig und toll. Und die hat damit auch angefangen vor einiger Zeit, nach Amber Chamberlain. Brenda Hashtag, es gibt noch Party weil Party, die ja auch einen Solo-Podcast macht.
Ah.
Und alles völlig unterschiedliche Themen, Schwerpunkte, ja. Auch unterschiedliche Aesthetics, ganz viele unterschiedliche Arten, die Community zu integrieren und auch nicht zu integrieren. Und ich finde es irgendwie total toll, dass das so eine Sache ist, die gerade von den Girls gestartet wird im Internet und nicht, und das ist vielleicht das erste Mal, ich finde, man merkt total, dass Podcast das Medium ist, dass man einfach starten darf, ohne um Erlaubnis bitten zu müssen.
Mhm.
Und dass es kein Zufall ist, dass das auch noch das Medium ist, wo Frauen das erste Mal halt auch einfach die Fläche bekommen, die Männer auch haben. Und man nimmt sich die halt. Und es gibt natürlich trotzdem immer noch Hindernisse, aber es ist nicht wie im Fernsehen, dass du im Grunde kaum eine Chance hast als Frau.
Ja, ja, weil es ist, machst du einen Videopodcast eigentlich? Ist das ein
Videopodcast?
Ist ein Video.
Auch als, auf YouTube, ja.
Hi. Ich habe mir jetzt das Videopodcast angeguckt und das fand ich so witzig, weil am Anfang, die erste Folge, da sitzt du eigentlich für mich im Hucky-Style, Hux, mit Krawatte,
ja,
Office Siren.
Ich habe so einen Anzug an, das ist viel zu doll.
Du siehst so richtig nach Office aus. Du
ja,
wolltest
ja.
arbeiten an dem Tag. Ja.
Late Night, es ist it's giving Late Night. Und in der zweiten Folge, ich habe auch direkt kommentiert, viel zu doll. Ich merke, ich habe mich verzockt hier. Ich habe allen im Team vorher
verkleidet.
Gesagt.
Verkleidet? Das war
genau, ich
fühle
mich verkleidet.
Ja.
Und ich dachte, das wird so eine Uniform und ich will das hier auch ernst nehmen. Und dann habe ich eine innere Haltung, bla bla bla. Zweite Folge in die komplett andere Richtung überkompensiert. Einfach Hoodie, was ich nie trage. Es ist so, Hoodie trage ich wirklich nur, wenn ich richtig fertig mit der Welt bin. Und Jogginghose,
aber
Hoodie.
Aber du warst auch nervös.
Na klar, war ich
aber dann
nervös.
Ist das ja nicht deine Komfortkleidung eigentlich, ne? Oder doch?
Der Hoodie ja. hat vielleicht die Lässigkeit, hat er so ein bisschen.
Ich habe dann in der dritten Folge, die jetzt rauskommt, habe ich jetzt einfach einen Mittelweg gefunden und mich angezogen wie ein normaler Mensch.
Weißes Shirt und Hose, da sind wir wieder bei dir. Oder?
Ungefähr ziemlich genau meine Uniform, aber halt eine Jeans, obvious. Natürlich eine Jeans.
Warum
Jeans
auch
sind
nicht?
Einfach die beste Sache aller Zeiten. Gott, wenn es keine Jeans mehr gäbe, ich weiß nicht, was ich tragen würde. Ich liebe Jeans so sehr.
Oh.
Ich möchte noch eine Sache sagen. Zu diesem Verkleidetsein, weil du ja auch so meintest, dass ich manchmal mich extravagant kleide. Das stimmt, manchmal tue ich das und ich liebe das. Und ich habe schon mich damals als Kind immer mal so verkleidet und wollte dann so rausgehen. Und dann weiß ich, dass ich verkleidet bin. Und ich habe ein Verkleidetsein-Gefühl, auch wenn ich auf der Straße bin. Und das finde ich manchmal geil. Und an manchen Tagen hasse ich das. Und dann ist es dieser, ich trage eine Jeans, ich trage das Shirt, was ich liebe und es ist nichts, nicht mehr und das ist auch ein geiles Gefühl und dass auch Stil nicht etwas ist, was man immer hat oder nicht immer den ein, sondern das ist fluide und das finde ich das Geile daran. Dieses so für mich irgendwann festgestellt zu haben, den einen Tag kann ich so aussehen und den anderen Tag laufe ich nackt in der U8 rum und es juckt. Es juckt vielleicht ein bisschen, aber
ja, ne? Es juckt später dann. Ich finde auch ganz wichtig, dass man persönlichen Stil eben nicht nur von dem eigentlichen Kleidungsstück her denkt. Weil das ist auch, finde ich, warum finde ich heute so viel? Ich weiß nicht.
Ist in Ordnung. Hier
wir finden
so
diesen Podcast, wir haben viel gefunden.
So, das ist so eine große Social-Media-Krankheit, dass persönlicher Stil nur noch die Summe von Kleidungsstücken ist, die man irgendwann online bestellt hat. Und persönlicher Stil ist die Subkulturen, die man mal war und die Musik, die man gerne hört, die Leute, die man bewundert, die Filme, die man gerne guckt, die Frisur verändert sich, wenn man auf einmal in einer Rabbit Hole ist, weil man auf einmal versucht, dann doch diese eine Welle zu bekommen, die diese Schauspielerin in der Hauptrolle dann und dann hatte. Und je mehr man weiß, wer man selber ist, je mehr man weiß, wofür man sich interessiert, was einen inspiriert, was man gerne nach Feierabend an Popkultur konsumiert, desto besser und genauer wird der persönliche Stil. Und das ist für mich auch diese, wir haben eben kurz über Mikrotrends gesprochen, das ist für mich auch echt der Moment, wo Mikrotrends anfangen, mich zu nerven, nicht weil dann alle Mädchen gleich rumlaufen. Klar, wir haben da auch ein Konsumproblem hinter und ein Fast-Fashion-Problem. Ich möchte einfach sehen, ich möchte diese Frauen sehen. Ich möchte nicht sehen, dass die alle Bubble-Skirts auf TikTok gesehen haben. Ich möchte wissen, was die interessiert und was die fasziniert und inspiriert und wer die wirklich sind und wie die über Politik denken und wie die über Bruce Springsteen denken und wie sie über den Film Roman Holiday denken. Ich möchte, oder ob sie diese Sachen völlig uninteressant finden und stattdessen andere Sachen interessant. Ich möchte, dass da der Charakter durchscheint und ich möchte, dass das wieder das Ideal wird. Personal Style ist dein Charakter plus Klamotten, die du trägst. Und solange wir da nicht hinkommen, bleibt es immer nur ein Online-Purchase nach dem nächsten. Mhm. Und man hofft dann, dass man dann endlich die Person wird, die man ist. Und man muss davor einfach ganz viel gemacht haben und dann kann man vielleicht eine Klamotte darauf aufbauen, kaufen.
Ja, und die Person, die sich ja die Kuhfleckenschuhe bestellt hat und jetzt wieder zurückschicken wird, ich kann euch sagen, man ist danach nicht die Person, die man gerne dann gewesen wäre durch einen Schuh.
Und möchte einmal kurz einhaken, weil wir diese High-Fashion-Sache touchiert haben. auch das ist so ein komischer kapitalistischer Sehnsuchtsort, wenn man sich halt die Balenciaga Citybag leisten könnte. Dann wäre alles geil. Das ist genau die gleiche Logik. Ob sie Cowboy-Stiefel in der scheiß Qualität sind, weil sie irgendwie billige Fast Fashion waren, oder die teure, vermeintlich handgenähte Balenciaga-Tasche. Es bleibt das Gleiche, wenn man jetzt eine Person ist, die sich lustige Charms an die Handtasche hängen möchte, weil Balenciaga das vor 6 Monaten angefangen hat und das machen jetzt alle Girls auf TikTok, dann ist egal, ob du die online bei Amazon im 10er-Pack bestellst oder ob du den in Milan mitgenommen hast an so einem kleinen Touristenstand. Du machst es nicht, weil dich irgendwas daran inspiriert oder interessiert. Du machst es, weil du es gesehen hast und dachtest, ah, das könnte auch mal eine coole Geschichte über mich sein. Erzähl doch die Geschichte, die du tatsächlich zu erzählen hast.
Es ist ja auch manchmal der Fun, da dieses so... Ich möchte part of it sein. Das ist ja auch manchmal dieses Chasing. Und manchmal ist das auch befriedigend und manchmal halt eher weniger. Ne?
Und ich fand das eine sehr schöne Zusammenfassung, weil ich habe Style noch nie auf meinen Charakter bezogen und auf das, was ich sonst noch bin, außer meine Klamotten. Deswegen fand ich das ehrlicherweise ein ziemlich schönes Abschlussplädoyer zum Thema Kleidung und Style und Personal Style und Klamotten und Fashion und so weiter.
Ach, schön war es wieder. Hacki, wie fandst du's?
Wundervoll.
Wundervoll.
Weil Hacki hat sonst immer noch mal was zu sagen. Hacki, hast du gar nichts mehr zu sagen heute?
Ich muss ehrlich sagen, Sophie hat ein sehr gutes Abschlussplädoyer gehalten.
Ja.
Das waren sehr viele Gedanken, die mir auch die ganze Zeit rumgekreist sind. Und ja, make subcultures big again, Leute.
Ja, make weird girls big again. Ja.
Sophie,
ja.
Wenn du das nicht gesagt hättest, hätte Hacki dieses Plädoyer übrigens gehalten.
Entschuldigung, dass ich das vorweggenommen habe. ich würde noch, eine Sache wollte ich noch sagen. Mein Podcast heißt ja Sophie Passmann Podcast.
Ja.
Das ist vielleicht noch, da habe ich kurz meine Promo-Rutsche gemacht.
Und da müsst ihr alle mal reinhören oder ihr könnt es euch auch auf YouTube anschauen. Ich war von der zweiten Folge zum Thema Authentizität so inspired und berührt und es hat für mich so einen Markt oder meinen Markt gehittet. Irgendwas hat einen Spot, irgendein Bein, Fuß, irgendwas hat es da berührt. Unbedingt reinhören.
Dankeschön.
Und ich liebe Conan O'Brien auch.
Besser Mensch.
Ich hatte einen Gedanken und den will ich hier ganz kurz im Podcast nochmal droppen. Der kam in der zweiten Folge. Und ich habe das, du hast so über Inspiriertsein gesprochen, ne? Und dass es manchmal so dieser inspiriert euch wieder mehr Gedanke ist und dass du das mit deinem Podcast schaffen willst. Und ich hatte einen Punkt, da bin ich irgendwie, da habe ich richtig gemerkt, ach krass, das emotionalisiert mich voll, dass Aussehen und Schönheit vergänglich ist. Und ich glaube, das ist auch etwas, was in dieser Folge klar wird. Trends und Styles, das ist etwas, Leute, morgen sieht die Welt wieder ganz anders aus, aber etwas, was bei Menschen nicht weggeht, ist die Klugheit, der Intellekt und das wird immer mehr. Und dieser Gedanke, den du da ausgesprochen hast, ich habe darüber noch nie nachgedacht, aber es hat so Sinn gemacht, dass vor allem Männer im Patriarchat Angst haben vor klugen Frauen, weil die Klugheit, der Grips, den kriegt man nicht weg, der wird immer mehr. Und das Aussehen, worauf wir drei in dieser Branche bestimmt schon ziemlich oft reduziert worden sind, das wird sich verändern. Mhm. Wir wissen auch nicht, wie wir irgendwann aussehen werden. Aber das da hatte ich so einen Moment von, ah ja, stimmt.
Und ich hoffe auch, dass, da sind wir alle, ich glaube, wir haben alle klargemacht, keiner von uns hat jetzt hier den Zeigefinger und sagt, wir wissen es besser als andere Frauen. Also man kann sich da immer mit einschließen. Ich hoffe einfach so sehr, dass Frauen, die insgeheim, wenn sie dann so heimlich mit sich sitzen und fragen, warum sie was machen und dann zum Entschluss kommen oder zur Feststellung kommen, dass sie schon viel machen, weil sie von Männern jung und hot gefunden werden, sei es Beziehungen, die sie führen, Jobs, die sie machen, Jobs, die sie bekommen, Geld, das sie verdienen, also alles, was in irgendeiner Weise mit der eigenen Lebensplanung und Selbstverwirklichung zu tun hat, wenn das zum großen Teil darauf basiert oder davon abhängig ist, dass man jung und schön ist, ist das Teil des Plans, den Männer geschmiedet haben, um einen für eine ganz kurze Zeit hochleben zu lassen, weil man weiß, die vergänglichste Ressource aller Zeiten ist Jugend, die geht auf jeden Fall weg. Und wenn man jemanden nur dafür belohnt, jugendlich zu sein, das erträgt man bei Frauen total gerne, weil da weiß man einfach, nach 10 Jahren können wir die schön zur Seite schieben und dann ist halt jemand anders dran. Und man sollte als Frau ganz, ganz vorsichtig sein, wie sehr jung und hot sein, wirklich im Mittelpunkt des eigenen Lebensentwurfs steht und sich unbedingt auch noch auf andere Sachen konzentrieren. Das lässt sich auf ganz, ganz viele Sachen übertragen, auch auf sowas, dieses ganze, es wird doch jetzt auch in Social Media dieses wie heißt denn das, wenn junge Frauen alte Männer heiraten, die reich sind? Sugar Daddy, dieses die ganze Sugar Daddy, das wird ja wieder so ein bisschen normalisiert und zu was Empowerndem gemacht. Und das ist nochmal ein ganz anderes Thema für eine ganz eigene Folge. Aber das sind dann so Sachen, wo ich denke, ihr seid euch schon darüber bewusst, dass es in 10 Jahren aufhört. Ne? Ihr seid nicht die Ausnahme. Ihr seid, und wenn ihr irgendwie davor sorgt und euch ein Haus kaufen lasst von dem Mann, you do you. Aber bitte denkt nicht, dass ihr die Ausnahme seid. Natürlich wird er euch in 15 Jahren verlassen, weil sein Konzept ist reich sein und junge Frauen heiraten und irgendwann seid ihr keine junge Frau mehr. Und das lässt sich eben auf, auch beruflich, Investitionen, kündigt man seinen Job, um ein Kind zu bekommen, bla bla bla. Können wir alle jetzt auf unsere eigenen Leben anwenden. Und jung und hot sein wird aufhören, bei uns allen. Man denkt, man ist die Ausnahme, aber wird
und
nicht.
Und es fängt jetzt so gerade an und das ist das erste Mal, dass man es so spürt. Ne?
Ich habe das
so
Gefühl, ich werde immer hotter. Also ich weiß, ich will auch einfach hotter. Ich will das umwandeln. Nein, auf mich bezogen, ich habe das Gefühl, ich finde, keine Frau auf der Welt fand ich mit 22 hotter als mit 32.
Nee, ich auch nicht.
Also hey, dann hat man einfach keinen Bock auf Charakter, wenn man eine 22-Jährige toller findet als eine 32-Jährige. Und auch bei 42, ich habe das Gefühl, wir haben das erste Mal endlich wunderschöne, talentierte, hotte, befreite, erfolgreiche, ältere Frauen. Und ich rede wirklich nicht von 40 älter, ja, sondern halt von 60, 65, Ende 60, Anfang 70. Ich denke, ihr seid fucking fantastisch und ich will sein wie ihr.
Und wir werden auch noch alle älter und ich glaube, das wird anhalten. Also wir werden wahrscheinlich auch noch nur noch geiler reifen. Also
reifen. Cool. Ganz kurz, ich fühle mich erst seit 2 Jahren richtig sexy manchmal. Nicht jeden Tag. Manchmal gehe ich über die Straße, laufe ich auf der Straße und bin so, heute fühle ich mich sexy. Auch erst, weil ich im Alter geilen Sex habe. Ja? Wisst ihr, was ich meine?
Ich bin nur Jungfrau, ich weiß noch nicht.
Und damit beenden wir das jetzt, das Gespräch. Schön war es. Vielen lieben Dank, Sophie, dass du du zu Besuch
und hast. Ich merke auch, wir haben vielleicht noch andere Themen zu besprechen. Also wenn du nochmal zurückkommen wollen würdest, bist du jederzeit herzlich willkommen.
Ich komme wieder.
Hört rein in den Sophie-Podcast.
Sophie-Podcast-Passmann.
Passmann, genau. Bis zum nächsten Mal. Bei N20. Ciao.
N20. Und immer ein bisschen weniger Lust.